Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Ich darf heute den Johannes Brandstätter begrüßen. Eigentlich arbeitet er als Assistant Professor an der Johannes Kepler Universität in Linz. Heute haben wir eine Verbindung raus nach Oxford. Ist gerade auf Tournee, gell? Hast du mir erzählt, der Universitätstournee sozusagen. Und bist du ja in Linz der Head of Research. Und nicht irgendein Head of Research, sondern du hast mit AI, also künstliche Intelligenz, zu tun und das Ganze bei der NXAI, dem europäischen AI-Hub in Linz. Jetzt bin ich ganz neugierig und bin schon ganz gespannt, was der Johannes alles erzählen wird und uns erklären wird, was denn das alles ist. Herzlich willkommen, danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich, hier zu sein und genau über diese Themen zu sprechen.
Ist super, danke Johannes. Es ist ja nicht so häufig, dass ich einfach so mit einem Assistant Professor und sogar einen Head of Research sprechen darf. Also ich bin wirklich vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, bist der gefragte Mensch. Aber lass uns dann gleich reingehen. Mein NXAI, gell, das ist Next AI oder wie auch immer man das aussprechen mag. Erzähl einmal, was ist denn das? Was habt ihr denn da vor?
Also NXAI war schon richtig, zumindest würde ich das auch so aussprechen im Moment. Das Ganze ist gestartet schon durch Sepp Hochreiter, also unsere AI-Koryphäe und meinen großen Mentor in Linz, der auch einer von den großen Gründen war, zusammen mit Günter Klambauer, warum ich nach 3 Jahren Amsterdam und 2 Jahre Industrie wieder mich entschlossen habe, nach Österreich zurückzukehren. Und NXAI ist finanziert von der Industrie. Also es ist keine Universitätsangelegenheit, sondern wir versuchen hier wirklich große industrielle Probleme anzugehen. Es ist natürlich das heiße Eisen, das wir im Feuer haben, unser Sprachmodell, die Excel-STEM in Linz, von der man auch bald mehr hören wird. Alles unter der Regie von Sepp Hochreiter. Und gleichzeitig starten wir einen Zweig, der AI für Simulation ist, also Simulationen, wie sie in der Industrie und industrierelevanten Anwendungen sehr gefragt sind. Und das ist vor allem meine Expertise und das ist auch, was ich an der Uni jetzt versuche aufzuziehen, auch mit meiner Erfahrung vom Ausland. Genau, und das passt halt sehr gut in das Linzer und süddeutsche Ökosystem rein.
Ja, Linz, für die da jetzt nicht so bewandert sind, ist ja eine Industrie-Hochburg, wenn man so sagen darf. Die Voestalpine ist dort zu Hause. Heißes Eisen hast du angesprochen, finde ich toll. Du beschäftigst dich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit solchen Themen wie Strömungslehre und vor allem auch Temperaturausbreitung in Materialien. Da bist du am richtigen Fleck, so wie es scheint, um das zu erforschen bzw. zu erarbeiten. Und jetzt frage ich mich, wozu braucht man denn da die künstliche Intelligenz?
Ja, also mehr oder weniger, oder viele unserer Industriefirmen, wenn wir anfangen, von Trumpf über Bosch, über Siemens, über die Autoindustrie, haben einfach sehr, sehr viele Prozesse, die mittlerweile am Computer simuliert werden, sei es Windkanalberechnungen, sei es Ausbreitungen von Flüssigkeiten, Strömungsmechanik, Verbiegen von Elementen. Und diese Prozesse sind teilweise sehr, sehr, sehr computeraufwendig und dauern manchmal bis zu Wochen, Monaten. Und es ist einfach auch schwierig, diese Simulationen in großen Stil zu laufen für verschiedene Einstellungen und diese Rückkopplung mit Experimenten sozusagen. Und hier ist eine sehr große Ähnlichkeit zur Pharmaindustrie. In der Pharmaindustrie passiert nämlich Folgendes, seit Jahren, fast Jahrzehnten schon, wenn man zum Beispiel neue Medikamente erforschen will, neue Moleküle, dann ist es nicht so, dass man 10.000 oder 10 Millionen Kombinationen im Labor testet, sondern nur die 20, 30 vielversprechendsten, die der Computer ausspuckt. Und eine ähnliche sozusagen virtuelle Welt, einen ähnlichen Digital Twins wird es in dieser Industrie geben, in dieser Industrie, die wir vor allem in Europa stark haben und die mit Simulationen in klassischen 3D-Sinn verknüpft ist. Und das ist genau das, wo die AI ganz stark eingreifen wird oder stark eingreift und wo ich sehr, sehr viel Potenzial sehe.
Okay, also weg von Versuch und Irrtum hin zu zuerst simulieren, berechnen und dann die vielversprechendsten Anwendungen oder Ergebnisse dann welche in der Praxis austesten.
Genau, Digital Twin ist ein Wort, das man sehr, sehr oft hört in diesem Zusammenhang.
Mhm. Okay, ja, cool. Ist ja die Strömungslehre von Gasen und Flüssigkeiten oder diverse Turbulenzen, kann man sich vorstellen, wie sehr ist das verwandt mit der Ausbreitung von Wärme oder Temperaturen, Kälte in Materialien? Hat das einen Zusammenhang, dass du also einen wissenschaftlichen Zusammenhang, dass du das in einem Projekt abarbeitest?
Ja, also wenn ich jetzt hier meine Sicht der Dinge sage, dann werden sich viele Physiker die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich sozusagen nehme das heraus, weil ich eigentlich ja selber Physik studiert habe. Also ich komme eigentlich aus Wettersimulation. Microsoft Research haben wir große Wettermodelle gebaut. Und je größer man diese Modelle baut, desto ähnlichere Phänomene sieht man, wie wir sie in den Large Language Modellen sehen. Also diese Fähigkeit von Modellen über verschiedene Modalitäten, wie man sagt, zu generalisieren. Also wie wir es zum Beispiel sehen, dass man in verschiedene Sprachen übersetzen kann, dass man Sprache und Bild verknüpfen kann. Und wenn man sich dann jetzt ganz brutal diese ganzen Systeme anschaut, also die bestehen ja alle aus Differentialgleichungen, meistens partielle Differentialgleichungen, dann sind diese Differentialgleichungen sehr ähnlich. Es sind nur ein paar Koeffizienten, die unterschiedlich sind, die Diffusionsterm, konvektive Terme, advektive Terme und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind diese Differentialgleichungen sehr ähnlich. Und das ist der Moment, wo der Physiker dann zum Rebellieren anfängt, weil natürlich jeder weiß, dass wenn man die zum Lösen anfängt, dann wird es natürlich kompliziert. Aber konzeptuell sind sie sehr ähnlich. Und ich glaube, dass hier einfach die große Power der zukünftigen künstlichen Intelligenz steckt, weil wir viele Daten haben, weil wir diese grundlegenden Verständnisse haben und weil wir wissen, dass wenn wir die Systeme groß genug bauen und mit genug Daten füttern, wir dieses grundsätzliche Verständnis erreichen. Und deswegen glaube ich, dass Systeme, die Fluidmechanik gut funktionieren, die in Strömungslehre gut funktionieren, Ausbreitung von Gasen, Ausbreitung von Schadstoffen, Wettersimulation auch funktionieren, Materialien zu beschreiben und so weiter und so fort.
Das hast du auch dann für Materialforschung und vor allem auch die Materialbearbeitung.
Natürlich, ja. Aber man muss natürlich immer schauen, man nennt das Domain Shift, also wie weit von der ursprünglichen Domain bin ich weg. Und natürlich individuelle Probleme haben individuelle Charakteristiken. Also ich will jetzt das nicht so pauschal sagen, dass man alle Probleme löst. Aber man kann hier sehr, sehr viel Overlap, also Überlappung erzeugen.
Mhm. Sehr hochspannend. Hast du gesagt, du bist aus dem Ausland zurückgekommen, du warst ja in den Niederlanden. Genau. Warst du dort bei Microsoft Research in den Niederlanden? Oder
warst du genau, also ich war ein Jahr an der Universität in Microsoft in den Niederlanden und bin dann nach diesem Jahr für 2 Jahre zu Microsoft Research und habe dort ein mitgeholfen, dieses neue Lab in Amsterdam aufzubauen, also ein globales Research Lab, und war beschäftigt vor allem in diesen großen Simulationen, vor allem Wetter. Und es war eine sehr tolle Erfahrung, aber die Heimat hat dann auch sehr gereizt, vor allem wenn man sozusagen sieht, was möglich ist im Ausland, wenn man sieht, was amerikanische Konzerne machen, dann ist der Patriot in einem schon erwacht, der sagt, naja, das können wir sicher auch hier in Europa und vor allem in Österreich.
Ach, das ist ja, das freut mein Herz. Drum, ich sage es immer wieder, wir müssen drüber reden, weil es wird schon so viel in Europa gemacht. Wir schreiben halt jetzt so viel, wenn wir neue Eier gelegt haben. Und dann bleibt das irgendwie hinten vor, gell? Und dann baut irgendeiner ein Chat-Interface dazu in ein HTTPS-Fenster und dann schreien alle, jetzt ist KI da. Ich wollte mit dir da alle diskutieren. Der geneigte Zuhörer hat jetzt schon mitgekriegt, dass du schon länger mit KI arbeitest. Also eigentlich ist es eine aufgelegte Frage, ist KI wirklich neu?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Frage ist, was man als KI definiert. Wir haben hier in Österreich und Deutschland ein eigenes, ein ganz, also KI heißt bei uns viel. Also wenn man in die USA geht, ist KI und Deep Learning eigentlich das Gleiche. Und jeder, der die KI sagt, meint Deep Learning. Bei uns in Österreich ist das ein bisschen differenzierter. Also es gibt mehrere Formen von KI, von symbolischer, neuronalen Netze etc. etc. Also das wird schon einmal aufgefächert. Und dann natürlich die verschiedenen Anwendungsgebiete. Für mich ist KI, egal ob symbolisch, egal ob Deep Learning, egal ob eine Mischung aus beiden, ist einfach wirklich ein grundlegendes Verständnis von Daten aufzubauen und über dieses Verständnis hinaus zu generalisieren. Und das macht eigentlich die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten. Teilweise natürlich nicht datengetrieben, teilweise beobachtungsgetrieben, teilweise formelgetrieben. So diese grundlegende Gedanken dahinter aus Beobachtungen zu lernen, das ist eigentlich, was der Mensch seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich seit den alten Griechen macht. Und was Neues ist sozusagen, dass wir die Computerinfrastruktur haben, dass wir massive Daten, also dass einfach die Anzahl an Daten so massiv geworden ist, dass wir einfach andere Algorithmen verwenden können und dass dieses Deep Learning einfach so sehr greift.
Inwiefern beeinflusst es deine Arbeit die aktuelle mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf das Thema?
Ja, es schon sehr, muss ich sagen. Also man hat schon ein bisschen Verantwortung, man muss aufpassen, was man sagt oder schauen, dass man sozusagen ein bisschen auch teilweise der Bevölkerung Angst nimmt, weil es gibt doch vor allem durch diesen Namen künstliche Intelligenz, ich meiner Meinung nach sehr unglücklich gewählt, gibt es viele, viele Panikmache, viele Horrorszenarien, Roboter übernehmen, greifen uns an und so weiter und so fort. Und zum einen, glaube ich, haben wir auch in dieses Problem KIs zu sehr mit Hemmungen und wir müssen alles einschränken, wir müssen alles kontrollieren, etc. etc. Also hier ist diese Versuchen sozusagen meine Sicht in die mitzuteilen, finde ich schon eine wichtige Rolle, die ich habe und es ist auch ein Grund der Motivation, hier auch das in die Bevölkerung zu bringen.
Okay. Jetzt könnte man darüber nachdenken, also du hast jetzt in der Industrie, ist das interessant, Materialforschung, Gase, Materialien, Temperaturen, das klingt jetzt ist ein abstrakt. Was ist denn so der allgemein gesellschaftliche Nutzen? Was kannst du denn da vorstellen, was daraus kommt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine neue Technologie, die ist jetzt einfach hier. Und das hat mehrere Gründe, warum sie hier ist, aber sie ist jetzt hier und sie ist genauso hier wie das Smartphone hier. Sie ist genauso hier, wie das Internet in den 90er Jahren gekommen ist. Und genauso wie es einen Nutzen gibt, gibt es auch schlechte Seiten der KI. Aber wir müssen mit dieser Technologie jetzt leben. Jetzt positiv und negativ gesehen. Ich glaube, dass KI fast jedes Feld vom Alltag bis zu Berufen einfach umkrempeln wird. Und einfach weil man so viel positive Sachen daraus ziehen kann. Was wir einfach, ich würde die Frage eher so beantworten, dass man nicht den Positiven und Negativ unbedingt teilen soll, sondern dass es einfach wichtig ist, sich dieser positiven Aspekte anzueignen, sich darauf einzustellen, weil wir einfach mit dieser Technologie wachsen werden. Und andererseits natürlich gibt es negative Aspekte und die müssen wir vor allem Datenschutz etc. etc. und die muss man als Gesellschaft einfach behandeln.
Okay. Also etwas, was wir als Gesellschaft noch ausverhandeln dürfen, wie man so schön sagt.
Ja, genau.
Sehr gut. Das hast du schon angesprochen, man braucht eine sehr große Rechenleistung, um Computing Power, um diese Modelle zu fahren, aber offenbar weniger als bei den alten Modellen. Wenn du sagst, da hat so eine Berechnung auch Tage, Wochen, Monate gedauert, das denke ich so irgendwie zurück an die Erzählungen aus der Lochkartenzeit, wo du deine Programme abgeben hast oder nur Wochen später hast die Fehlermeldungen zurückkriegst. Also von agiler Entwicklung kannst du da nicht sprechen. Also mal probier mal schnell aus, simulierst schnell durch und dann passt dir etwas an. Und ihr wollt ja das jetzt mit euren Überlegungen, mit AI, KI beschleunigen. Es stellt sich dann mir persönlich die Frage, arbeitet ihr auf herkömmlichen Architekturen, also klassische CPU-Architekturen, oder nutzt ihr die GPUs oder habt ihr eine spezielle Hardware? Auf was greift ihr dazu?
Ja, das ist eine gute Frage, meine Lieblingsfrage. Natürlich ist die KI getrieben durch die Entwicklung von moderner Grafikkarten, also GPUs. Hier muss ich auch gleich etwas sagen, was mir sehr am Herzen liegt, und das ist der ganz große Unterschied zwischen Europa und Amerika. Und der ist nicht so sehr im Talent, der ist nicht so sehr in den Sponsoren etc. etc. Der ist rein an der Rechenleistung. Also was man bei einer Firma wie Microsoft, Google etc. an Rechenleistung zur Verfügung hat, was diese Konzerne in Rechenleistung stecken, einfach weil das der treibende Motor momentan ist schier unglaublich. Und wir in Europa, wir müssen auch diese Rechenzentren bauen, wir müssen auch Infrastruktur bauen. Und das ist auch eins von den großen Aufgaben von NXAI, dass wir auch so etwas stemmen können. Und man mag jetzt fragen, warum? Es können ja eh die Amerikaner machen für uns, oder wir können es eh nicht. Aber ich würde sagen, nein. Weil wenn man sich zum Beispiel diese GPT-4 und diese Modelle anschaut, diese Modelle sind trainiert auf amerikanischen Daten, mit amerikanischen Modellen, wo wir keinen Zugriff haben. Also das gesamte amerikanische Wertesystem ist ein GPT-4 und nicht das europäische Wertesystem. Und wenn wir reden von Problemen mit KI, von gesellschaftlicher Verantwortung, brauchen wir solche europäischen Werte in den KIs. Also wir brauchen diese, wir müssen das selber trainieren können, eben nicht abhängig zu werden, um das selber zu kontrollieren können. Und das ist meiner Meinung nach eine der, weil du so nette GPUs angesprochen hast, eine der großen Herausforderungen, die wir als Europa haben.
Mhm. Ja. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.